Willkommen zurück bei Worlds of the Future. Heute wahrscheinlich die 25. Folge, es sei denn, es kommt was dazwischen. Und zum ersten Mal mit drei Leuten. Nico ist wieder da und zum ersten Mal mein guter Freund Peter. Hallo.
Hallo zusammen.
Peter ist einer der vielen Architekten, die ich kenne. Und da das Thema der heutigen Folge die Stadt der Zukunft ist, habe ich mir gedacht, passt das sehr gut. Und Nico, du bist ja auch in dem Bereich.
Ja, mehr oder weniger. Ich bin nicht wirklich der Städteplaner, aber ich hatte ein paar Module bei mir, die ein bisschen in die Richtung gegangen sind, auf jeden Fall.
Und du hast das Thema sogar vorgeschlagen, direkt nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben.
Aber das liegt weniger an meiner absoluten Expertise als einfach an meinem Interesse daran.
Ja, also du hast wahrscheinlich trotzdem noch mehr Ahnung von Städteplanung als ich. Aber ich habe auch einige starke Meinungen zu dem Thema.
Starke Meinungen, okay. Können wir uns ja jetzt gleich schon mal drauf freuen, aber du hast eben noch gesagt, du möchtest zuerst schon mal ein paar News droppen.
Genau, ich muss ein paar Sachen abarbeiten, damit die recht aktuell bleiben. Kann ich jetzt keine Woche verschieben. Das ist einmal, ChatGPT hat wieder Internet, das heißt, es kann wieder Bing benutzen. Das war jetzt ein, zwei Monate deaktiviert aus Bedenken wegen Copyright und Zugangsbeschränkungen. Es gibt ja so Online-Seiten, da brauchst du ein Abo und ChatGPT hat das umgangen, indem ChatGPT die Seiten abgerufen hat und dann den Leuten praktisch den Text ausgegeben hat. Ich weiß nicht, wie sie es behoben haben, aber auf jeden Fall ist es wieder verfügbar. Dann, die CIA arbeitet an KI, wahrscheinlich wie alle anderen Geheimdienste rund um den Globus auch. Es gab jetzt nur bezüglich der CIA Gerücht, dass die an Language Models arbeiten, um die gesamten Informationen, die sie von uns abhören, zu verarbeiten. Und ich habe vor einigen Folgen haben wir mal, ich weiß gar nicht, ob das mit dir war, Nico, habe ich über die Mission von NASA geredet, wo sie zu einem Asteroiden fliegen und so ein bisschen Space Mining ausprobieren. Und ich habe in der Folge gesagt, dass die garantiert nichts zurückbringen, weil das zu aufwendig und zu schwierig ist. Aber ich habe Unsinn geredet. Das Ding ist vor kurzem hier gelandet und hat Proben von dem Asteroiden mitgebracht. Das fand ich ganz cool.
Ist das der Asteroid, der nahezu komplett aus Eisen bestand, oder dieser hyperschwere Eisenasteroid?
Ich bin mir nicht sicher. Das kann sein. Dann habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass der Apple-Designer und Sam Altman zusammen ein bisschen gebrainstormt haben über ein Smartphone der Zukunft für AI. Und das scheint jetzt ein bisschen ernster geworden zu sein, weil angeblich haben die beiden sich Funding im Wert, also in Höhe von 1 Milliarde gesichert. Also keine Ahnung, bei AI fließt aktuell so viel Geld, das ist crazy. Microsoft arbeitet an einem neuen Projekt, ich glaube, das ist sogar Open Source, namens AutoGen. Das geht so ein bisschen in diese Auto-GPT-Richtung, dass man Language Models benutzt, um Agents zu bauen, die autonom arbeiten, indem Language Models andere Language Models prompten und die sich gegenseitig Prompts und Ergebnisse zuspielen und verarbeiten. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und das große Thema diese Woche war die Meta Connect. Die war ja direkt, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Die haben wir knapp verpasst. Und Zuckerberg stand auf der Bühne und hat ein bisschen erzählt. Einmal die Quest 3 kam, die ein relativ signifikantes Upgrade ist zur Quest 2 und nicht nur VR bietet, sondern auch sehr viel, eigentlich war der Fokus komplett auf Mixed Reality, also mit Pass-Through, dass man die Welt um sich herum sieht, aber virtuelle Elemente eingeblendet werden. Und der Preis mit 500 ist, also ich glaube, das Produkt wird sich ganz gut verkaufen. Ich glaube, die Quest 3 wird ein Erfolg.
Gerade von dem, was ich gesehen habe. Im Vergleich mit der Apple-Brille.
Ja, 3.500 Euro ist ein bisschen mehr.
Absolut günstig.
Ja. Der zweite große Fokus war AI. Llama 2 ist ja das Haupt-Language-Model von Meta. Aber die haben auch ein Image-Modell trainiert namens Emu, das recht gut ist, also besser als Stable Diffusion. Und das wird dann verwendet für so Sachen wie generiere WhatsApp-Sticker oder für Instagram-Editing und so weiter. Also den ganzen Meta-Produkten. Und da sieht man gut, dass diese Open-Source-Strategie von Meta sich ausgezahlt hat, weil diese ganzen Language-Models wie Llama wurden von der Open-Source-Community so weit optimiert, dass Meta die jetzt sehr günstig laufen lassen kann. Und daher haben sie ein weiteres Produkt, so eine Art AI, also ich weiß nicht, ob ihr Character AI kennt, das ist so eine Seite, wo man mit fiktiven oder reellen oder fiktionalen Figuren schreiben kann, die durch AI-Bots simuliert werden. Und das ist halt hauptsächlich Entertaining, also Entertainment und manchmal so ein bisschen, ja, eigentlich ist es nur Entertainment. Und Meta macht was Ähnliches mit AI-Bots, die man in WhatsApp anschreiben kann, in Gruppen packen kann, auf Instagram, Facebook, auf allen Meta-Plattformen. Und die haben sich dafür ein paar Superstars rangeholt, Tom Brady, Snoop Dogg, Mr. Beast, die dann praktisch durch AIs gespielt werden, mit denen man dann chatten kann. Und ich glaube, dafür ist Llama ganz gut, weil da ist nicht wichtig, wie gut die Reasoning-Capabilities von Llama sind im Vergleich zu diesen ganz großen Top-Modellen, sondern es ist Entertainment. Das heißt, es geht nur darum, dass man es möglichst günstig anbieten kann. Ich habe ein paar Zahlen gesehen, wie teuer es ist, so Bilder mit KI generieren zu lassen für die Besitzer der Server. Und wir reden hier, ein Token von so einem Language Models kostet ein Zehntausendstel von einem Cent. Also das ist gar nichts. Und so ein Bild zu generieren kostet auch halbes Cent, Zehntel Cent. Also sehr, sehr kleine Beträge.
Wahnsinn.
Ich glaube, es lohnt sich für Meta, es einfach kostenlos anzubieten. Selbst für all ihre Nutzer. Wenn sie dadurch ein bisschen mehr Engagement auf ihren Plattformen bekommen, da rechnet sich das schon. So, und ich glaube, das waren alle Themen im Schnelldurchgang. Und jetzt können wir uns dem Hauptthema zuwenden. Und ich habe direkt mal so eine Startfrage für euch zum Einstieg. Wollt ihr in einer Stadt leben? Wollt ihr in einer Stadt alt werden? Wollt ihr in einer Stadt wohnen oder zieht es euch eher aufs Land?
Fang du ruhig an, Peter.
Ja, sehr gerne. Ich lebe momentan in einer Stadt und tue es auch sehr gerne. Wobei?
Wir beide leben in Aachen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Stadt bezeichnen kann. Das ist schon.
Naja, nach asiatischen Standards kommen ja da an unsere Grenzen, das stimmt. Aber per Definition, zumindest in Deutschland, ist Aachen eine Großstadt, über 100.000 Einwohner. Man spricht gerne von einer kleinen Großstadt, so paradox das auch klingt. Aber es kommt vielleicht auch gar nicht so sehr auf die Größe an, sondern darauf, wie die Stadt auch erfahrbar ist. Es gibt Städte, die sind größer, die haben aber deutlich weniger Urbanität in ihrer baulichen Struktur und in ihrer Lebensweise. Und das ist aber etwas, das man hier in Aachen sehr gut genießen kann. Und dann kommt man auch direkt auf diese Themen, was macht Urbanität aus? Können wir später gerne nochmal drauf kommen. Aber ich für mich, ich lebe momentan sehr gerne in der Stadt. Vielleicht auch eben, weil es keine so große Stadt ist. Würde aber auch nicht ausschließen wollen, vor allem mit den Entwicklungen, die sich momentan abzeichnen, in der Arbeitswelt besonders, als auch in den anderen gesellschaftlichen Bereichen, doch die Stadt längerfristig wieder zu verlassen. Aber momentan genieße ich es einfach durch das Angebot an Unterhaltungspunkten, die es hier auch gibt, aber auch eben durch die Bildungsmöglichkeiten, durch die Jobmöglichkeiten etc.
Ich persönlich kann mir auf jeden Fall langfristig gesehen nicht vorstellen, in einer Großstadt leben zu wollen. Also ich finde fürs Studium und sowas, also ich wohne jetzt gerade auch nicht in der Großstadt, aber ich finde fürs Studium ist das eigentlich mega cool, wenn man da direkt bei der Uni lebt. Das ist ja, du hast ein richtig Sozialleben mit deinen ganzen Kommilitonen und so weiter und so fort. Das kommt in einer Kleinstadt, wenn du pendelst, natürlich eher deutlich kürzer. Für die Zukunft kann ich mir aber nicht vorstellen, in einer Großstadt zu leben. Da finde ich entweder so ein bisschen den Speckstreifen von Großstädten angenehmer oder beispielsweise Kleinstädte. Aktuell wohne ich ja in Euskirchen, das passt mir eigentlich von der Kleinstadt, von der Größe her ziemlich gut. Aber auch da würde ich dann lieber auf jeden Fall eher in den Randbereichen leben, dass das alles quasi noch gut erreichbar ist, aber dass man auch immer noch so ein bisschen dieses nicht diesen Flair von der Stadt hat, das mag ich einfach nicht so gerne. Ich habe lieber große Grundstücke mit Natur und Ähnlichem. Also da sehe ich mich dann doch eher entweder ganz am Stadtrand oder in benachbarten Dörfern.
Also es zieht uns alle nicht so in die Großstadt, in die Metropole.
Ich glaube, auf lange Frist, ja, so ein bisschen zeichnet sich das ab, genau.
Wie ist es denn bei dir, Mats?
Ja, ich stimme Peter dazu. Das, was ich an Aachen mag, ist halt, dass es sowas Gemütliches hat. Nicht so dieses, wenn man sich jetzt Köln anguckt oder also im Vergleich zu Amerika sind ja alle deutschen Städte klein, aber selbst Köln oder so ist mir viel zu groß, viel zu laut, viel zu viel. Ich mag in Aachen halt diese gemütliche Altstadt, dass man sich überall hinsetzen kann, diese, es ist ein bisschen Uni-Atmosphäre, die Stadt ist sehr jung, sehr grün, einfach sehr gemütlich, hat weniger von diesem Großstadt-Feeling. Und das wäre dann auch mein Übergang zu dem ersten Hauptpunkt, Verkehr. Aachen hat ja ein relativ simples Konzept, dass wir so eine Art Ring um die Innenstadt haben und innerhalb des Rings versucht man ja Autos recht einzuschränken, indem man sagt, Parken innerhalb des Rings ist extrem teuer, nur kurzfristig möglich. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber die Straßen innerhalb des Rings sind ein absolutes Grauen. Also wer durch Aachen fährt, braucht eine halbe Stunde, ungefähr genauso lange wie zu Fuß.
Und ich denke nicht, dass das städtebauliche Absicht großartig war. Das Ding ist, du hast da halt total viel Bestand und kannst nicht sagen, ich reiß das jetzt alles mal ab, nur damit man da besser mit dem Auto durchfährt. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht das Zukunftsziel, dass man es den Autos einfacher macht, da überall durchzukommen.
Nee, ich finde das gut, dass es so schwer ist, mit dem Auto durch Aachen zu kommen.
Ja, also als Autofahrer verflucht man's, aber genau das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen das Ziel, denke ich.
Ja.
Absolut. Und man muss ja auch daran denken, dass das noch vor 20 oder 30 Jahren anders aussah. Oder besonders, wenn wir uns noch weiter zurückdenken, irgendwie die 70er oder 80er Jahre, wo es auch noch möglich war, deutlich mehr mit dem Auto in den Innenstädten zu machen. Und diese Entwicklung geht ja jetzt ganz klar zurück. Also ja, einerseits ist das natürlich durch den Bestand bedingt. Andererseits ist das aber auch das Ergebnis einer, recht klaren Verkehrspolitik der letzten 20 Jahre. Ne? Autos aus den Zentren der Stadt raushalten, besonders jetzt so, wie es hier in Aachen geschieht, freihalten und auf die umliegenden äußeren Ringe das umleiten. Das bietet sich in Aachen natürlich auch an als radial konzentrische Stadt. Zwei Ringe haben wir, einen inneren Graben und einen äußeren Bauchgraben manchmal Alleenring.
Ja, das ist sowas typisch Europäisches, dass wir diese runden Städte haben mit so meistens einem festen, da wo früher die Mauer stand, einem Ring. Und da hat man innerhalb so die Innenstadt. Das sind amerikanischen Städten, die ja von Anfang an nicht darauf angewiesen waren, komplett anders. Also ich weiß nicht, ob ihr mal in Amerika wart. Ich war zweimal da und beide Male diese quadratischen Städte mit 3-, 4-, 5-spurigen Straßen innerorts sind so ein Albtraum.
Ich war noch nicht da, aber allein schon diese Sachen, die man dann im Internet einfach mitbekommt, so ich muss vom 23. Block Süd zum 37. Block West und dann fängst du da an, irgendwie zickzack durch die Stadt zu latschen, beziehungsweise latschen ist ja eigentlich überlaufen. Ich wollte gerade sagen, latschen ist halt einfach nicht mal möglich, weil du halt 5-spurige Straßen hast, wo, wenn dann mal ein Fußgängerweg daneben ist, hast du auch keinen Bock, da dran lang zu gehen, wenn da auf deiner linken Seite die ganze Zeit irgendwelche Pickup-Trucks und LKWs mit 5-Liter-Dieselmotoren an dir vorbeizischen. Also ich finde dieses Schachbrett-Prinzip, was die in den USA gefahren sind mit den ganzen Blocks, das mag vielleicht einfach gewesen sein, das herzustellen, weil die Städte sind ja alle noch ziemlich jung, aber das ist halt komplett dumm. Um es mal also ganz deutlich zu sagen.
Wir sind uns einig, Autos innerhalb der Städte sind nicht gut und sollten abgeschafft werden. So, was
zumindest Individualverkehr. Also,
genau, ja. Was glaubt ihr, wie regelt man Verkehr in der Stadt besser? Was sind so Optionen?
Also, was mir jetzt einfallen würde, ist, wenn man jetzt sagt, man hat Baugebiete in der Stadt, die man neu entwickeln möchte. Ich rede jetzt einfach mal von größeren Flächen oder sowas, wo man dann ein neues Baugebiet erschließen möchte. Wenn man dieses von Anfang an so auslegt, dass im Prinzip jeder Weg nicht für Autos ausgelegt ist. In diesen Baugebieten, wenn man die wie so ein kleines eigenes Zentrum ein bisschen anordnet, ist, dass man kurze Wege hat in der Stadt und dass natürlich müssen die Wege befahrbar bleiben, um beispielsweise nahegelegene Läden in den Gebieten beliefern zu können oder ähnliches. Das wird nicht ganz ausbleiben, bis irgendwann mal Drohnen-Deliveries vorkommen. Aber im Prinzip ist es halt wichtig, dass man diese Orte so entwickelt, dass man quasi eine Stadt der kurzen Wege quasi bekommt. Und dass du alles mit Fahrrad und zu Fuß machen kannst. Wenn es dann aber größer skalig wird, ist, also als nur zum Beispiel so ein kleines Baugebiet, was du entwickeln möchtest, wäre es wichtig, dass der ÖPNV besser ausgebaut wird, auf jeden Fall. Peter, das ich weiß
ein bisschen...
nicht, da bist du vielleicht auch ein bisschen mehr in der Materie als ich.
Also der öffentliche Nahverkehr spielt auf jeden Fall eine immense Rolle. Aber es kommt natürlich auch immer auf die jeweilige Situation an. Zum Beispiel innerhalb des Stadtkerns von Aachen, jetzt um es wieder als Beispiel zu nehmen, oder auch eigentlich Euskirchens, kann man fast gut darauf verzichten. Man ist ja zu Fuß eigentlich immer schneller unterwegs. Zumindest als gesunder Mensch. Man muss natürlich auch mit beachten bei unseren älteren Mitmenschen oder irgendwie anderweitig eingeschränkten Mitmenschen. Ist das nicht so? Da macht natürlich auch ÖPNV auf so kurzen Strecken Sinn. Aber es ist ein ganz großer Punkt, ne? Und wir sollten uns nochmal vielleicht daran erinnern, warum wir vielleicht Autos aus den Stadtzentren heraushalten wollen. Das sind einmal die Lärmbelästigung, die Umweltverschmutzung, die dadurch ansteht. Auch diese sehr lokale Umweltverschmutzung oder Luftverschmutzung speziell.
Absolute Flächenverschwendung.
Genau. Parkplätze, Parkhäuser, Straßen.
Es ist ja ein ökonomischer Faktor auch. Das ist nicht klein zu halten. Genau.
Was mir da jetzt direkt einfällt, ich habe die Tage ein YouTube-Video darüber gesehen, wo sich ziemlich darüber ausgelassen wird, wie schlecht doch amerikanische Städte designt sind. Und was da häufig als positives Beispiel genannt wurde, sind holländische Städte. Und das kann ich von meiner Erfahrung nach echt ziemlich gut bestätigen. Weil wenn man sich jetzt mal Städte wie Rotterdam oder Amsterdam anguckt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Einwohner Rotterdam hat. Ich sage jetzt einfach mal irgendwas im 100-Tausender-Bereich, also ich sag mal ein paar hunderttausend. Und Amsterdam dürfte ja ungefähr bei 1 Million schätzungsweise jetzt sein.
Ah, tatsächlich nur 600.000. Amsterdam ist relativ klein.
Hätte ich gedacht, wäre größer. Ja, gut, aber dann Rotterdam und Amsterdam sind eigentlich für mich ziemlich gute Beispiele. Ich war vor 1 oder 2 Jahren in Rotterdam im Urlaub und wir haben halt wirklich die komplette Stadt erfahren quasi, ohne uns auch nur einmal ein Taxi oder sowas zu nehmen. Wir mussten uns nicht mal einen Bus nehmen, weil du das Allermeiste echt gut zu Fuß machen konntest. Und für Strecken, die dann eben weiter geworden sind, haben die ein extrem gut ausgebautes Fahrradwegenetz, wo du natürlich, das ist jetzt in Holland, ich glaube eher ein Sonderfall, wo du dann auf den Fahrradwegen auch noch mit den Motorrollern fahren darfst. Aber durch die ganzen Fahrradwege und die guten Sharing-Angebote von E-Scootern, also von Elektrorollern, die da hatten, du hast halt im Prinzip...
Okay, Frage, was haltet ihr von Elektrorollern?
Ich rede von Elektromofas. Elektromofas, nicht diese, wo man sich draufstellt. ja, auch ein diskussionswertes Thema. Elektroroller finde ich nicht so geil. Elektromofas finde ich ziemlich cool eigentlich. Du bist halt mit so einem Elektromofa innerhalb von 7 bis 10 Minuten quer durch die Stadt gefahren. Und es ist halt einfach super angenehm. Da fahren natürlich auch Autos, aber diese voneinander getrennten Rad- und Autowege, die man da nehmen kann, das macht einfach das macht Transportieren und Reisen in dieser Stadt einfach super angenehm.
Das macht unheimlich viel aus, oder? Auch diese subtilen kleinen Änderungen, dass der Fahrradweg größer ist, dass der baulich getrennt ist vom Individualverkehr mit dem PKW. Genau.
Du hast das fast immer eine Baumreihe dazwischen oder sowas gehabt und das macht mega viel aus. Du hast dann eine ein- oder zweispurige Straße, dann so eine Baumreihe, was ja eh schon in der Stadt super schön aussieht, wenn du da so eine Allee quasi mit Bäumen hast.
Ja.
Ist auch gut für Luft und Gesundheit.
Genau, das
und
ist
so weiter.
Gut für Luft. Und dann noch ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel, dass man da auch, gut, da kommt jetzt ein bisschen meine Vorgeschichte bei rum, aber du kannst da halt auch super gut dann die Flächen einfach aufbrechen, dass nicht alles versiegelt ist und darunter beispielsweise Zisternen oder Gabionen einbauen. Ja. Also bin ich ein ziemlich großer Fan von.
Und sind ja auch gute halt, Schattenspender.
Genau. Das verbessert einfach das Mikroklima. Und du hast halt auch, was man direkt merkt, diese Trennung von Fußgängern und Fahrradfahren zu Autos. Und das ist mega cool, finde ich.
Okay, also wir haben Lokalisierung, dann zu Fuß, Fahrrad, mehr Fußgängerzonen, Autos aus den Städten raus, vielleicht für mittlere Strecken, Busse, in Zukunft vielleicht selbstfahrend, vielleicht auch selbstfahrende Taxis, braucht man ja nicht viele. Und dann natürlich sowas wie Straßenbahn, Züge für größere Städte. Aber, und wir haben gesagt, mehr Begrünung. Jetzt die Frage, warum geht man dann nicht ins Dorf?
Ja, das ist eine gute Frage, oder? Vielleicht, weil das Dorf eben keine Stadt ist. Wir sind ja immer noch an einem Punkt, wo du auf dem Dorf andere Sachen geboten bekommst, ich will nicht sagen weniger, aber andere Sachen geboten bekommst als in der Stadt. Und das ist einfach der entscheidende Faktor dabei. Das sind zwei verschiedene Dinge, so wie ich das sehe.
Also die Hauptfaktoren für Städte sind ja beruflich, also Büros, Industriegebiete etc. Und vielleicht kulturell, gesellschaftlich, Konzerthallen, Theater, Kino. Und Versorgung, mehr Supermärkte, mehr Läden, vielleicht Innenstädte mit etwas älteren Läden und so weiter. Jetzt gibt es natürlich für viele dieser Punkte Entwicklungen in die andere Richtung. Es gibt Amazon, was die Innenstadt ein bisschen tötet. Wir haben immer mehr Homeoffice, immer weniger Jobs, die es erfordern, dass die Leute zur Arbeit kommen, in die Stadt kommen und das soziale Angebot verschiebt sich immer mehr ins Digitale, weniger Leute gehen ins Kino, weniger Leute gehen ins Theater und so weiter. Und Sozialleben ist gerade bei jungen Leuten ja sowieso ein Problem, dass selbst wenn man in der Stadt lebt, Leute weniger rausgehen, sich weniger treffen, weniger Freunde haben. Und ich überlege, ob der Bedarf an Städten dann nicht logischerweise zurückgehen sollte.
Der Trend ist, also soweit ich das im Kopf habe, so habe ich es, meine ich jedenfalls im Erdkundeunterricht vor mittlerweile wahrscheinlich 5 Jahren oder so gelernt. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, dass ja zumindest hier eher so ein Dorfsterben stattfindet, ist, dass die ganzen Leute aus den Dörfern abhauen und alle in die Stadt gehen. Aber ich glaube, das liegt, wie du schon gesagt hast, größtenteils immer noch daran, dass vor 5 Jahren war ja auch immer noch nicht ganz so viel mit Homeoffice. Du musstest immer zu deinem Arbeitsplatz hinkommen, der ja meistens dann nicht im Nachbardorf ist, sondern in der näher gelegenen Stadt. Ich denke aber, also für mich wäre das auf jeden Fall jetzt die logische Konsequenz oder eben meine Präferenz ist, wenn man von zu Hause aus arbeiten kann, vernünftige Bahnstrecken beispielsweise hat oder vernünftiges Angebot, wie man zu einer näher gelegenen Stadt kommen kann, eben für kulturelle Aspekte und soziale Aspekte, wenn du auf irgendwelche Feiern oder Veranstaltungen oder sowas möchtest. Für mich wäre dann die logische Konsequenz, dass man ein bisschen aus dieser Stadt rausgeht und alles so ein bisschen dezentraler macht anstatt zentraler. Weil, das ist jetzt natürlich Auslegungssache, was einem besser gefällt. Ich finde einfach, habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Also, ich glaube, die Hauptpunkte, warum Leute noch so viel in die Stadt ziehen, aus den Dörfern raus, ist weniger, weil Städte so geil sind, sondern weil Häuser bauen auf dem Land einfach zu teuer für viele ist und weil der öffentliche Nahverkehr in Deutschland so furchtbar schlecht ist, dass du auf dem Dorf festsitzt.
Ja, jetzt hast du mich wieder reingebracht. Es ist halt total scheiße, wie die Infrastruktur in den dörflichen Bereichen aufgebaut ist. Wenn sich da was ändern würde, dann...
Auch Internet ist ein großer Faktor.
Ja, genau. Also wenn man, wenn ich mit Freunden PC spielen möchte... Ich möchte jetzt keine Namen nennen, dann trifft man sich halt, man sieht, okay, komm, auf das Spiel habe ich Bock, lass das heute Abend nochmal zocken, ja warte, ich lade es mal runter. Der eine ist nach einer Viertelstunde fertig, der andere muss ungefähr 3 Wochen dafür einplanen und dann darf auch die Familie nicht ins Internet gehen.
Ja, das kommt vielleicht auch auf ein größeres Thema zu sprechen, Infrastruktur, weil man darf es, glaube ich, nicht so vereinfacht sehen. Zur Versorgung zählen ja nicht nur eben Läden und das, was man sich über Amazon bestellen kann oder jetzt auch über Lebensmittelhändler mittlerweile, aber es zählen ja auch noch viel mehr Dinge dazu, also besonders Ärzte, Schulen etc. Und das ist häufig noch ein Problem, auch wenn zum Beispiel die Bildungslage, wenn es um die Grundschulen oder weiterführenden Schulen geht, in vielen Städten auch misslich ist, sagen sich doch relativ viele Eltern, oh, dann lieber doch hier bleiben bei den überfüllten Schulen, statt mein Kind irgendwie genau. jeden Morgen eine Dreiviertelstunde mit dem Bus oder so
über das ist ein guter Punkt.
Weil du eben auf dem Dorf dann nur deinen Kindergarten und deine Grundschule mit zwei Klassen so ungefähr
hast.
Wenn überhaupt. Kindergarten ist ja noch relativ häufig, ne? Aber Grundschule
auch nicht mehr.
Echt nicht?
Kindergärten gibt es auch Mangel. Also ich habe von Fällen gehört, wo Leute eine Stunde irgendwo zum Kindergarten fahren müssen.
Okay, ja gut. Aber also das ist ja auch
das auf jeden Fall ein Grund, ja.
Weil es ist ja nicht so, als würde es da nicht genug Kinder geben, denke ich jetzt mal.
Und
was dann zu der Infrastruktur natürlich auch noch hinzukommt, das ist halt alles mit Wasserversorgung, Wasserentsorgung, wenn du anfängst, jedes Dorf, also wenn es ganz viele Dörfer gibt, anstatt eine große Stadt, das spricht jetzt natürlich ein bisschen für die Stadt, ist, du musst halt für jedes Dorf entweder kilometerlange Kanalleitungen legen, für an die nächste Kläranlage zu kommen oder am Trinkwasser zu kommen. Oder du machst halt einfach was betrieblich komplett anstrengend und teuer ist, für jedes Dorf eigene kleine Kläranlagen und sowas. Da hat aber kein Arsch Bock, sich drum zu kümmern, ne?
Also, ja, ist auch so teuer.
Ja, eben. Also,
vielleicht zum Internetpunkt noch. An dem Lehrstuhl an der Uni, das ist ein Thema, wie man Internetversorgung, also auf dem Land, ja, klar, einfach mehr Infrastruktur bauen, aber in Städten, gerade in dicht besiedelten Städten, kann das auch zum Problem werden mit mobilem Internet, wenn zu viele Menschen dicht aufeinander leben und zu viel Internet brauchen, dann ist es recht schwierig, die zu versorgen. Und da wird gerade, also da werden neue WLAN-Standards gebraucht und neue Mobilfunkstandards, also 5G, Wi-Fi 7 und so, einfach um so Fälle zu verhindern, wo klassisches Beispiel, du gehst aufs Konzert, du hast 1000 Menschen in einem Raum, in einer Halle und alle sind am Handy und keiner kommt ins Internet, weil zu viele Menschen auf einem Raum sind. Und da ist die Internetversorgung in Städten gar nicht so einfach, wie man das denkt, nur weil es halt lokal ist im Vergleich zu Dörfern. Klar, du musst nur einmal Infrastruktur bauen, aber die Infrastruktur wird komplizierter, weil du so viele Leute versorgen musst. Auch noch ein Punkt.
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Der war mir gar nicht so bewusst, aber es ist natürlich auch die Frage, wie sich das im privaten Alltag niederschlägt.
Da wenn käme du doch mir bei dann dir jetzt zu Hause bist. Auch noch eine Frage auf. Ich weiß nicht, Max, ob du da vielleicht drauf antworten kannst, aber liegt denn die Zukunft darin, dass man tatsächlich zu jedem Haus noch Glasfaserkabel legt oder wird das alles drahtlos werden?
Es gibt verschiedene Trends. Also es gibt einige Ideen, dass man sagt, wir verlegen jetzt mehr Glasfaser und die Leute kriegen WLAN und dann macht man so Shared-WLAN-Communities, dass man sagt, wir machen unser Home-WLAN offen und Leute können dann lokale WLAN-Netze nutzen, während sie durch die Stadt gehen. Oder du gehst in die komplett andere Richtung und sagst, warum Glasfaser verlegen, warum Router bauen, wenn Mobilfunk so schnell ist, dass man sagt, wir haben 5G, wir haben 6G, wir bauen einfach ein paar Tower in die Stadt und Leute nutzen nur noch Mobilfunk oder sogar Satellit. Man muss ein bisschen aufpassen. Aktuell ist das noch kein Problem, auch wenn Leute es gern zum Problem machen, dass du nur eine begrenzte Menge an Informationen pro Leute senden kannst. Also du kannst nicht einfach die Frequenzen immer weiter erhöhen. Irgendwann kochst du die Leute mit Strahlung. Das heißt, es gibt da so ein bisschen eine Begrenzung, wie viel Daten du über Funk an einem Ort von beliebig vielen Leuten senden, empfangen kannst. Das heißt, Glasfaser hat auf jeden Fall da eine Daseinsberechtigung.
Das heißt, es wäre auch gut denkbar, dass beispielsweise so eine Kombinationslösung aus beiden kommt. Für große Infrastrukturpunkte, für Schulen oder sowas, dann vielleicht eher Glasfaser, wo sich viele Leute ballen. Und wenn du dann halt eben für Wohngebiete so eine drahtlose, da musst du ja dann wahrscheinlich nicht ganz so viel Daten übertragen, dass es nicht eben zu diesem Menschenkochen kommt, oder?
Ich weiß gar nicht, wie die Datenverteilung ist. Ich glaube, es würde mich nicht wundern, wenn so eine durchschnittliche Vorstadt mit vielen jungen Menschen mehr Internetverbrauch hat als einige Industriegebiete.
Ja.
Okay. Einfach weil so die Hauptquellen für Internetverbrauch sind Videos. Videos sind Großteil der Daten. Und das ist halt etwas, was in erster Linie von jungen Menschen konsumiert wird.
Ja.
Das sind so ein bisschen die Ballungszentren.
Ja, okay.
Dann nächster Punkt, Energieversorgung.
Ja, da kannst du uns wahrscheinlich mehr zu sagen. Wir hatten uns ja in einigen Folgen schon mal über Fusion, glaube ich, unterhalten. Und genau. Vielleicht nochmal ein kurzes Roundup. Wie könnte das in einer Stadt der Zukunft oder generell im Leben in der Zukunft aussehen?
Also Fusionsreaktoren sind immer noch ein bisschen schwierig. Wir Deutschen, also in Deutschland steht ein Fusionsreaktor, der relativ weit vorne mit dabei ist bei der Forschung, in Greifswald. Aber ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft kommerzielle Fusionsreaktoren für die Öffentlichkeit haben werden, zumindest in Deutschland nicht. Es gibt eine Firma, die mit Microsoft zusammenarbeitet, die an kleinen Fusionsreaktoren für Datenzentren arbeitet. Ich glaube, das ist ein wahrscheinlicherer Anwendungszweck für solche Reaktoren, dass man die an so Industriestandorten baut, wo konstant viel Energie benötigt wird, Datenzentren und so weiter. Und ansonsten glaube ich, dass der Anteil an Solar steigen wird, einfach weil die Preise für Speichermedien und für Solarzellen immer weiter fallen, extrem schnell und bald komplett konkurrenzfähig sein werden.
Aber einfach du denkst so viel günstiger. Auch eher an dezentrale Lösungen, dass zum Beispiel bei jedem neuen Haus Solar aufs Dach kommt, dass man Nullenergiehäuser oder ich glaube, man nennt sogar Plusenergiehäuser, wenn sie mehr produzieren, als sie verbrauchen. Also dass es quasi dann so aussehen wird. Die Frage ist natürlich, ob in Zukunft überhaupt noch Einfamilienhäuser irgendwo stehen werden. Aber das kann man ja auch bei größeren Anlagen machen.
Wie ist das, Peter? Es gibt irgendwie zwei Varianten von unabhängigen Häusern, dass man einmal sagt, wir sind noch am Stromnetz, aber wir produzieren genauso viel Strom, wie wir verbrauchen. Dann gibt es die zweite Variante, wo man komplett vom Stromnetz getrennt ist und sagt, wir produzieren unseren gesamten Strom, aber wir müssen uns auch noch um den Ausgleich übers Jahr kümmern. Oder?
Gibt es eine Variante, also, wo du nicht am Stromnetz angeschlossen bist? Das würde mich jetzt schon wundern.
Tatsächlich in Deutschland eigentlich nicht.
Weil du hast rechtlich fast ist es immer nicht Anschlusspflicht, möglich. Ne?
Genau, du hast eine Anschlusspflicht bei deinen örtlichen Stadtwerken. Das heißt, egal wie viel Strom du selber auch produzierst oder überhaupt verbrauchst, ne, du kannst auch wirklich gar keinen Strom verbrauchen, hast du die Pflicht, so eine Übergabestation zu haben, also eigentlich angeschlossen zu sein mit deinem Haus, mit deinem Gebäude. Ob das auch immer so der Fall ist, ist natürlich was anderes. Das lässt sich ja nicht immer kontrollieren. Aber für gewöhnlich muss man angeschlossen sein. Deswegen, so oder so zumindest die Situation in Deutschland momentan, bei gewöhnlichen Wohngebäuden auf jeden Fall.
Aber es gibt ja, also gerade beim Hausbau gibt es sehr viele Innovationen. Also es gibt die klassischen großen Solarplatten, die man aufs Dach stellt. Aber es gibt ja jetzt auch neuere Varianten, wo die Dachziegel Solarelemente sind. Und es gibt diese dünneren, etwas weniger effizienten Solarzellen, aber die man praktisch wie Tapete irgendwo an jede freie Fläche kleben kann und die dadurch keine Gewichtsbelastung darstellt und deutlich flexibler und einfacher zu bedienen ist, auch günstiger. Also wie kann man Häuser so bauen, dass sie sich effizienter selbst versorgen und weniger Strom benötigen?
Das ist ein ganz großes Thema und da spielen viele Aspekte rein. Ich glaube, der größte Aspekt stellt ja immer, oder die größte Herausforderung stellt immer die Wärme und beziehungsweise auch Kälte mittlerweile dar. Also wie viel Energie benötige ich, um mein Haus warm zu halten und im Sommer kühl? Besonders jetzt mit dem Blick auf die aktuellen Entwicklungen mit dem Klimawandel etc. und höheren Standards, besonders im Bürobau, weniger im Wohnungsbau, wird es auch häufiger ein Thema, die Wohnungen kühl zu halten. Man sieht das ja auch jetzt vereinzelt in den Neubaugebieten. Viele Häuser werden mit Klimaanlagen gebaut oder mit anderen Möglichkeiten, die Häuser kühl zu halten. Also da ist der größte... Bitte?
Wärmepumpen.
Wärmepumpen, genau, die je nachdem, wie sie eingesetzt werden, auch die Möglichkeit geben, das Haus zu kühlen. Also da ist der größte Bedarf. Und da gibt es viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Also zunächst einmal, wie du gesagt hast, man kann erstmal natürlich selber viel Energie erzeugen oder nutzbar machen, indem man die Sonnenenergie einfängt mit Photovoltaikanlagen, sei es auf dem Dach, sei es auf der Fassade, sei es eben nachgerüstet, wie es diese leichten Module die Möglichkeit geben, oder sei es direkt von Anfang geplant. Aber es gibt auch noch weitere subtilere Möglichkeiten, auch schon sehr alt hergebrachte. Ich glaube, jeder von uns kennt das große Fenster nach Süden zum Beispiel, um im Winter die Sonne ins Haus zu lassen und die direkte Energie der Sonne in Wärme umzuwandeln, dadurch nutzbar
zu machen. Und vor allen Dingen besser isolierte Fenster. Also besser in Deutschland ja Fälle. Diese Dreifachfenster, das ist ja auch in vielen Ländern noch nicht Standard.
Das stimmt. Genau, einmal so etwas höhere Wärmedämmwerte, um erstmal weniger Energie zu verbrauchen. Und mittlerweile auch immer interessanter passive Verschattungsmöglichkeiten. Also es ist sehr vielschichtig. Es gibt sehr viele Möglichkeiten da zu steuern, wie viel Energie dein Haus benötigt und wie viel es im Endeffekt produziert.
Okay, ein bisschen größer gedacht. Glaubst du, dass Städte in der Zukunft mehr Richtung New York-Style Hochhäuser gehen und einfach große Gebäude bauen mit mehr Wohnungen, die dann komplexere Systeme haben für Energieversorgung und so weiter? Oder eher, was in Deutschland ja üblicher ist, so große Flächen, Vorstädte mit Einfamilienhäusern? Und wie sehen die dann aus?
Darf ich ja mal ganz kurz rein? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass dieses flächenhafte Ausdehnen zukunftsfähig ist. Weil Flächen sind teuer und werden immer teurer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du... Also da ist ein Hochhaus oder zumindest mehrstöckige Häuser, glaube ich, flächeneffektiver, natürlich deutlich flächeneffektiver. Aber in Ländern wie in Deutschland oder so, da hast du ja nicht unbegrenzt Flächen. Und Amerika ist da natürlich was anderes. Die haben extrem viel Fläche, aber...
Bauen trotzdem hoch.
Genau. Nee, aber ich denke nicht, dass große Flächen sich durchsetzen werden.
Das sehe ich auch ganz ähnlich. Also das Modell, wie wir es momentan fahren, ist noch kaum zukunftsfähig. Sprich, diese großen Neubaugebietsentwicklungen, die meistens in Einfamilienhäusern oder eben einfach Wohngebieten mit sehr geringer Dichte resultieren, die wird es so in der Zukunft immer weniger, vielleicht bis gar nicht mehr geben. Das ja auch ein total aufgeladenes Thema ist. Ne? Jeder träumt irgendwie davon, ein Häusle zu bauen. Und die Möglichkeit wird jetzt immens eingeschränkt. Aber ich denke eben auch, es wird eher darauf hinauslaufen, dass wir Städte mit höherer Dichte haben. Nicht unbedingt nach dem amerikanischen Modell. Das ist ein, wenn wir jetzt an New York denken, das ist ja auch ein ganz klar ökonomischer Faktor. Dieser Reiz, so hoch zu bauen, so exzessiv, den wird es hier vielleicht nicht geben. Aber wir haben ja unsere eigene, ich sag mal, unsere eigene europäische Antwort auf diese Urbanität geschaffen. Da blicken wir irgendwie auf die typische Blockrandbebauung, die geschlossene Blockrandbebauung mit 4 oder 5 Stockwerken. Und ich denke, das wird ein Modell sein, was jetzt Jahrtausende gehalten hat und auch in der Zukunft wieder plötzlich sehr, sehr attraktiv wird.
Wenn wir uns einige Zukunftsstädte angucken, es gibt ja so Planstädte für die Zukunft. Saudi-Arabien, die Emirate machen da viel. In Amerika gibt es auch einige Projekte mit so Zukunftsstädten. Häufig ist das Thema irgendeine kreative geplante Bauart. Irgendwie muss alles grün und energieneutral sein. Und meistens gibt es noch irgendein Gimmick. Glaubt ihr, es ist sinnvoll, so Zukunftsstädte von Grund auf zu planen? Oder sollte man sich eher darauf konzentrieren, alte Städte neu zu planen, irgendwie Gesetz zu erlassen, um Städte nach zu ändern? Oder muss man wirklich ab irgendeinem Punkt sagen, okay, das funktioniert nicht, wir geben jetzt Köln auf und bauen Köln 2?
Das also Nico wird, und ich mussten jetzt beide schon schmunzeln, meine ich.
Ja, also Köln 2 bauen wird nicht passieren. Nicht in näherer und auch nicht in entfernterer Zukunft, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, wenn Sachen neu gebaut werden sollen, macht es definitiv Sinn, soweit es geht, das zu planen, wie das aussehen soll. Aber ich glaube, es ist nachhaltiger und eventuell auch ökonomischer, zu sagen, dass man versucht, erstmal den Bestand, den man hat, so gut herzurichten, wie es aktuell machbar ist. Verfallen oder eben ersetzt werden müssen, wird er immer irgendwann. Du kannst nicht immer weiter reparieren oder aufrüsten. Und wenn es dann eben zu diesem Punkt kommt, wo neu gebaut werden muss, dann wird das halt auch nicht schlagartig passieren dann, sondern es wird das erste Haus, dann irgendwann das nächste Haus, dann kommen hier die größeren Gebäude und so wird sich das dann Schritt für Schritt zu einer zukunftsfähigeren Stadt entwickeln und nicht, es wird nicht gesagt, einmal platt machen, einmal neu drauf, das wird nicht passieren.
Jetzt haben wir natürlich auch gerade im Osten Deutschlands großen Bevölkerungsrückgang, wo Städte einfach aussterben. Was macht man mit denen?
Mit den Städten oder mit den Leuten, die abhauen?
Ja, mit beiden.
Gut. Also, wenn ich an Ostblockbebauung denke, an riesige Plattenbauten, das stelle ich mir schwierig vor, wiederherzustellen.
Da kommt Peter, ja auch ein anderer Faktor hinzu. Ist nicht nur nicht Geld, nachhaltig, sondern auch nicht ästhetisch.
Ja, und das Geld ist da ja, also ist ja häufig in den östlichen Bundesländern schon, aber teilweise dann auch in den östlichen Ländern, fehlt wahrscheinlich an vielerlei Stelle auch dann das Geld, sowas zu ertüchtigen. Stelle ich mir aber schwierig vor.
Vielleicht sollte man sich viel grundlegender die Frage stellen, ob man die denn mit dem Bevölkerungsschwund überhaupt wiederherstellen möchte. Aber zunächst einmal wäre das schon durchaus attraktiv. Es gibt auch viele Modellprojekte, wo zum Beispiel diese typischen Ostblockbauten, also sprich aus Betonfertigteilen, schnell hochgezogenen Quader, wieder attraktiv gemacht werden. Kann ich nach euch auch gerne nochmal zeigen. Der Stefan Forster, ein Frankfurter Architekt, hatte da relativ viel Anfang der Nullerjahre zugearbeitet. Vielleicht ist es auch eher die Frage oder nochmal die Herausforderung. Jetzt schwindet die Bevölkerung im Osten, die verschwindet ja nicht einfach. Viele ziehen in den Westen. Das ist ein langanhaltender Trend, also wieder mehr Bevölkerungszuwachs in den westlichen Städten in Deutschland. Ist halt die Frage, ob man diese Flächen im Osten jetzt verfallen lässt. Es ist ja auch nicht so, dass da jetzt plötzlich gigantische Stadtviertel einfach leer sind, à la Detroit oder so. Ganz so drastisch ist das ja noch nicht. Aber es ist eine Frage halt, was passiert damit? Aber möchte man das überhaupt aufwerten wieder? Möchte man das erstmal instand halten? Lässt man es verfallen?
Oder zumindest minimal Beton aufbrechen, damit da wenigstens wieder Pflanzen wachsen können. Man nicht einfach
die zu Pflanzen, betonierte die Flächen schon hat. So.
Ja, aber man kann ja zumindest helfen, indem man ein bisschen Beton aufbricht.
Das stimmt.
Ich werf mal so ein paar Zukunftselemente rein und ihr sagt mir, wie man das in der Städteplanung einbringt, wie man das im Wohnungsbau einbringt. Wir haben einen Trend, dass, also Amazon wird immer beliebter, Online-Lieferung wird immer beliebter, damit verbunden sehr viel Abfall, gerade so Kartonabfall. Und es gibt erste Versuche mit diese ganze Lieferkette zu optimieren durch selbstfahrende Wagen und Drohnen und so weiter. Kleine Roboter, die Pizza ausliefern oder Pakete und Briefe ausliefern. Muss man sich Gedanken darum machen, wie man den Luftraum von Städten designt und wie löst man das Abfallproblem?
Also, ich kann mir nicht richtig vorstellen. Also, klar, Onlinehandel wird, alle Trends gehen ja davon aus, dass Geschäfte aussterben und Onlinehandel sich weiter verbreiten wird. Aber ich glaube, in einer Stadt der Zukunft macht es wenig Sinn, ins Internet zu gehen und sich von 7 Stellen irgendwas zu sich her bestellen zu lassen, weil du hast den Transportweg, du hast den ganzen Müll, der dabei anfällt. Und was ich mir halt idealerweise vorstellen würde, ist, dass sowas dann wiederum ein bisschen zentralisiert wird und nicht so ganz individualisiert wird, dass du beispielsweise in deinen Städten Geschäftsstelle für sowas hast oder sowas, wo man dann Lagerflächen hat oder wo man dann in größeren Bestellungen was hinholen kann, dass nicht für jede Deo und Creme in 2 Pakete zu dir geschickt werden müssen, sondern
dass das alles... Da würde ich widersprechen.
Ja, okay.
Also ich sehe einen klaren Trend, dass Leute immer bequemlicher werden, sich immer mehr liefern lassen.
Genau, also das ist
es gibt so Sachen, Amazon dass Amazon dir monatlich Batterien liefert, einfach damit du dich nicht mehr darum kümmern musst. Es gibt so Services, die dir Wasser an die Haustür bringen, die deinen Wochenendeinkauf machen für dich.
Das ist aber das, was, also das ist das, was passiert. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich rede ja davon, wie ich es schöner fände oder was ich besser fände.
Das, ja, du kannst die Natur der Menschen ja nicht ändern, du musst irgendwie damit planen.
Deswegen sage ich, so würde ich mir das schön vorstellen. Tatsächlich umzusetzen wird das so nicht sein, denke ich, weil halt eben, ich kaufe mir meine Sachen auch mittlerweile viel auf Amazon, aber wie man die Lieferkette da richtig optimieren kann, also dass alles einzeln mit einer Drohne geschickt wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Da würden ja zig Drohnen durch die Städte fliegen. Schwierig, also das weiß ich nicht, wie man das richtig umgesetzt bekäme. Ob sich da nicht dieser Grundgedanke einfach ändern muss.
Ich glaube, der wird sich auch nicht ändern tatsächlich. Da stimme ich Max zu, dass dieser Trend des Nachhauselieferns und sehr bequemlichen, der wird sich durchsetzen, einfach weil es so jetzt schon so einfach ist und so vergleichsweise nicht kostenaufwendig etc. Ich glaube aber, so ein paar Aspekte, die du angesprochen hast, Max, die werden sich wahrscheinlich nicht so durchsetzen. Also ich kann mir vorstellen, dass Verpackungen weniger ein Problem sein werden. Besonders hier in Deutschland sind wir notorisch dafür, wenn es um Wiederverwertung von Materialien geht und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel ähnlich wie das jetzt bei Lebensmitteln oder bei Speisen besser gesagt der Fall ist, Boxen oder so etwas gibt, die einfach standardmäßig produziert werden, die standardmäßig aber auch wiederverwertet werden. Und wir so deutlich weniger Kartonage etc. oder so haben.
Also so Richtung wiederverwertbares Amazon-Paket, dass quasi praktisch die Drohne kommt, die Drohne kommt, setzt das Paket ab und beim nächsten Mal gibst du der Drohne das leere Paket wieder mit.
So in etwa, genau.
Ich
quasi die Europalette der Nachhauselieferung.
Ich denke auch, dass das bei dem Trend die beste Möglichkeit sein wird, das irgendwie zu gestalten.
Also der Pizzalieferant hat eine wiederverwendbare Pizzapackung und sowas.
Ja.
Ja, das gibt ist eine Option, ja. Teilweise mittlerweile.
Stimmt, also einige Lieferservice bieten ja diese Plastikboxen an, die man dann wieder abgeben kann gegen Pfand. Ja, das sind Systeme, die können funktionieren. Bin mal gespannt, ob sich Drohnen und sowas für Lieferungen wirklich durchsetzen oder ob Menschen einfach günstiger bleiben. Ich glaube, das hängt dann auch viel von der Politik ab, wie das mit Mindestlohn sich entwickelt und Arbeitsbedingungen. Ist ja sowieso ein großer Kritikpunkt, dass bei der Post, gerade bei Amazon, viele Leute sehr schlechte Arbeitsbedingungen haben und sehr viel Stress haben, einfach weil so viel Nachfrage besteht und der Preis so niedrig ist.
Das ist ein sehr guter Punkt, aber ich würde das auch nicht so eng sehen wollen und den Vergleich ziehen zwischen der menschlichen Lieferung, wie sie jetzt stattfindet per Wagen oder per Fahrrad und dann als Alternative nur die Drohnen zu haben. Drohnen sind ja per se auch erstmal energieaufwendig, weil alles, was du machst, musst du erstmal in die Luft bekommen. Und ich glaube, dass erdgebundene Systeme vielleicht doch, wenn man sie so nennen möchte, sich weiter durchsetzen werden. Ähnlich wie der Vergleich Flugzeug und Zug, weil der Zug kann einfach so viel billiger, sehr viel mehr Masse bewegen, dafür langsamer. Und dann gibt es die Drohnen vielleicht für die schnelle Lieferung. Also wenn ihr mir jetzt da folgen könnt in dieser Metaphorik. Aber vielleicht gibt es auch ganz andere Systeme. Rohrpost beispielsweise ist ja etwas, was es auch schon seit 100 Jahren gibt. Vielleicht hat jedes Haus bald einen Rohrpostanschluss. Wahrscheinlich nicht. Oder eben andere Systeme.
Die Lieferzeiten werden auf jeden Fall kürzer.
Ja. Vielleicht wird es auch ganz andere Lieferzeiten geben. Dadurch, dass es nicht mehr an Menschen gebunden ist, kannst du dir auch um 2 Uhr nachts dein Deo von Amazon liefern lassen. Oder
ja, was ich mir überlege, wenn wir davon ausgehen, dass Städte in Zukunft weniger Autos haben, mehr Radwege, mehr Fußgängerzonen, dann ist es ja auch für, also ja jetzt schon in Aachen für einige Amazon-Lieferungen schwierig, zu allen Häusern zu kommen, ob man dann vielleicht statt Fahrradlieferung, was ja wirklich sehr langsam und ineffizient ist, dann vielleicht doch auf den Luftraum ausweichen muss, einfach weil man sonst die Sachen nicht in dem Maß zu den Leuten bekommt, wie sie bestellt werden.
Das ist natürlich auch ein Problem, was sich mit zunehmender Dichte in den Städten, wie sie ja jetzt beabsichtigt wird, in den nächsten Jahrzehnten zumindest, auch einstellen wird. ich kann mir vorstellen, dass da immer noch sehr viel Potenzial ist und wir nicht unbedingt auf den Luftraum ausweichen müssen. Vielleicht wird es das aber in Zukunft geben, vereinzelt für manche Dinge. Na, wie ich schon mal sagte, vielleicht sowas wie eine Prio-Lieferung oder etwas in die Richtung.
Ja, in einigen Regionen bietet Amazon, glaube ich, sogar Lieferung am selben Tag an. Also gibt's schon das schon. Da steckt schon eine Menge Optimierung dahinter, was da an Lieferketten aufgebaut wurde.
Ja.
Es gibt ja auch immer mehr von diesen Verteilerzentren, wo die Sachen gelagert werden. Ob die vielleicht dann auch in Städte verlagert werden, einfach um noch schneller zu sein. Man dann in so Vorstädten so Amazon-Center hat. Oder von anderen Lieferanten.
Das ist auch total interessant, ob es ökonomisch sinnvoll ist, diese Zentren plötzlich in die Innenstadt einziehen zu lassen, wie sich das architektonisch oder baulich niederschlägt, ob die irgendwo in irgendwelchen Tiefgaragen vielleicht stehen oder ob die doch auch irgendwie von außen wirklich sichtbar im Stadtraum auftreten. Das wird auch nochmal spannend, ja.
Ich habe noch eine andere interessante Idee in Bezug auf KI. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so KI-Assistenten und Language Models immer verbreiteter werden und Leute das immer mehr nutzen. Das Problem bei so viel Rechenleistung ist, es ist günstiger, das auszulagern zu einem Server, der besser optimiert werden kann, besser gekühlt werden kann. Da macht es Sinn, Rechenleistung zu zentralisieren. Auf der anderen Seite ist, wenn du mit einer KI redest, Delay zwischen Server und Nutzer recht wichtig, weil dir das Gespräch dadurch unnatürlich wird wegen Pausen. Es wird alles langsamer. Und ich überlege, ob es eine Zwischenlösung wäre, dass man Rechenzentren lokal baut in Dörfern oder Städten. So im etwas kleineren Maßstab, aber halt schon so einen kleinen Server, kleines Rechenzentrum für die Nachbarschaft, für den Ort, für die Stadt. Und dass man da dann Rechenleistung anmietet. Und dass das einfach auch Teil des Stadtbilds wird, dass man so ein Rechenhub für die Bevölkerung hat, lokal. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit.
Auch hier wieder interessant, glaube ich, ob man diese Infrastrukturmaßnahme vielleicht in den Speckgürtel, den wir schon mal angesprochen haben, packt. Es gibt ja traditionell Infrastrukturmaßnahmen in der Stadt oder Orte, Infrastrukturorte, die außerhalb liegen.
Ich überlege, was für neue Gebäude es noch geben könnte, genau, in so Städten in der Zukunft. Ich meine, es gibt ja so absurde Projekte im Emirate mit The Line. Sagt euch das was?
Ja.
Ja.
Meint ihr, der Formfaktor macht Sinn, dass man statt wie im Mittelalter an Flüssen jetzt irgendwie an Zuglinien baut? Dass man so eine Art zentrale Verbindung in der Stadt baut und dann einfach längliche Städte baut?
Also, das macht die Stadt aber eben nicht mehr laufbar, ne?
Genau, das wäre das Gegenargument, dass man sagt, wir machen jetzt alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wir lassen im Sekundentakt Züge fahren nach links und rechts, aber dafür ist die Stadt weniger begehbar. Aber dann hast du auch kein Stadtzentrum mehr und Dinge sind weniger zentral. Also
dann ist nachher der Status deines Lebens quasi darüber entschieden, wie weit auf der Linie entfernt du von irgendwas bist. Also ich bin kein Freund davon. Ich finde eben diese beispielsweise die rund aufgebauten Städte, die dann gut begehbar sind und ähnliches, finde ich schöner.
Ja, der Kreis setzt sich durch.
Ja.
Na, der Kreis hat ein Zentrum, ne? So simpel das ist. Geometrie 101.
Das ist einfach Gesetz der Gravitation.
Das macht Städte aus, eben. Dass Städte konzentriert sind. Sie konzentrieren Menschen.
So, was ist, sagen wir, in 50 Jahren? Wir haben unfassbar viel Technologie. Was ist so die durchschnittliche Größe einer lokalen Gemeinschaft, einer Stadt, eines Dorfes? Was ist so der Konvergenzpunkt, wohin die Größen konvergieren? Immer größer, immer weiter wachsen, super Metropolen, 10 Millionen, 20 Millionen? Oder würde es mehr Orte von drei Häusern geben, wo Leute, also angenommen, wir leben jetzt in der idealen Welt, in der Utopie, wo die ganze Automatisierung KI bedeutet, Leute müssen nicht mehr arbeiten. So, du brauchst keine Büros mehr, du musst nicht mehr zur Arbeit. Leute können leben, wie und wo sie wollen. Würde es trotzdem noch große Metropolen geben? Werden Leute sich immer noch so an einem Haufen versammeln? Oder würde es mehr so ganz kleine Wohngemeinschaften geben von so 3-4 Häusern?
Ich denke, es wird immer noch Ballungsräume geben, die aber wahrscheinlich nicht ganz so ausgeprägt sein werden. Ich glaube, wenn du wirklich von dieser Zukunftsvision sprichst, wird es viele Orte geben. Ich rede jetzt nicht von drei Milchkannendörfern. Es wird, denke ich, viele, ich sag jetzt mal Kleinstädte beispielsweise geben, die sehr gut miteinander vernetzt sind, wo du schnell von einer in die andere kommen kannst. Es wird aber auch noch große Ballungsgebiete, einzelne geben. Aber ich glaube, insgesamt wird sich das so ein bisschen aufbrechen in, nicht in 1000 Einzelhäuser, aber in mehrere kleinere Orte.
Interessanter Aspekt wäre vielleicht dabei aber auch die ökonomische Verteilung. Das ist ja immer ein Faktor auch, der das treibt. Ne? Wenn jetzt alle irgendwie gleich leben oder wirklich, wie du sagtest, leben können oder wohnen können, wo sie wollen, dann ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, dann jeder würde gerne auf 20 Hektar Land leben wollen, in der Stadt aber, mit einem Penthouse. irgendwie sowas, also da muss man vielleicht mal gucken, wie sich das ausgestaltet. Aber ich stimme Nico total zu. Ballungszentren wird es immer geben. Alleine vielleicht aus dem Fakt heraus, selbst wenn du nicht mehr arbeitest oder so, aber du machst gerne Musik, da möchtest du dich gerne mit 30 anderen Musikern austauschen.
Ja.
Und nicht nur unbedingt über Live-Chat. Ja, wir Menschen haben ja immer noch ein Bedürfnis, einander auch anzufassen. So mal zu sagen, nennen. Und die 30 Musiker, die hast du vielleicht nicht auf deinem Milchkannendorf, aber die hast du halt in der nächsten Stadt. Und deswegen...
Ne, ja, man darf ja nicht vergessen, nur weil Menschen dann nicht, vielleicht nicht mehr arbeiten müssen, so die Maschinen arbeiten ja trotzdem irgendwo. Also vielleicht gibt's dann so riesige Industriekomplexe, wo einfach mehr zentralisiert wird, aber mit weniger Menschen. Aber ich glaube auch, dass es... Einige, also gerade die größten Städte, werden weiter wachsen. Ich glaube, wir werden so ein bisschen Cyberpunk-mäßig so eine Supermetropole auf fast jedem Kontinent haben, vielleicht sogar in jedem Land, dass es so einen zentralen Ort gibt, wo, ja, hier spielt die Musik, hier ist die Party, hier sind gesellschaftliche Events, vielleicht politische Entscheidungen. Es gibt ja auch außerhalb von Arbeit noch vieles, wo Menschen sich für treffen. Aber das gerade so mittelgroße Städte aussterben werden, weil Leute entweder sagen, okay, was hält uns hier? Entweder genießen wir die Natur und die Vorzüge des Landes oder wir gehen an den Ort, wo wirklich die Musik spielt, gehen zu den großen Städten, den großen Metropolen. Vielleicht ist auch...
Aber das ich glaube ja nicht, dass das so schwarz-weiß sein wird. Also entweder Vollnatur oder groß Vollstadt. Ich glaube, das ist eigentlich wie immer, dass es alles dazwischen geben wird.
Aber glaubst du, es wird noch viele so 600.000, 700.000 Einwohnerstädte geben? Ich meine, welchen Vorteil haben die?
Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass halt jeder Mensch klar sagen wird, jo, ich will voll aufs Land oder ich will voll in die Stadt. Es wird
das glaube ich auch nicht, aber was ich glaube, in Zukunft die Lebenserwartung wird ja steigen. Angenommen, Menschen werden jetzt 120, 150, 200 und du hast ja viele verschiedene Phasen in deinem Leben. Ich glaube, es gibt Phasen, wo du in der Stadt sein willst, in den Supermetropolen und mitmachen willst. Und es wird Phasen in deinem Leben gehen, Jahrzehnte, wo du einfach deine Ruhe haben willst. Vielleicht auch abhängig davon, ob du einen Partner hast, ob du gerade im Prozess bist, Kinder großzuziehen, auch wenn das immer seltener der Fall ist, dass die Leute wechseln häufiger.
Ja. Das kann natürlich auch sein, aber um wechseln zu können, muss es halt auch alles geben und nicht eben nur Vollland und Vollstadt.
Ja. Okay. Fassen wir nochmal zusammen. Die Stadt der Zukunft ist rund, möglichst grün, energieneutral, viele Fahrradwege, gut begehbar, keine Autos in der Stadt, wenn überhaupt öffentliche Verkehrsmittel oder selbstfahrende Taxis. Es wird viel automatisiert sein. Die Infrastruktur ist bis dahin hoffentlich besser. Alles gut vernetzt. Große Städte werden wachsen. Ja. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über die Entwicklung. Wir haben die Stunde auch voll. Ich würde gern noch mal eine weiterführende Folge irgendwann mal dazu machen. Vielleicht mit ein bisschen anderen Fokus, vielleicht mehr auf den Menschen oder Verkehr oder Energie, wie auch immer. Können wir uns dann überlegen. Und ich hoffe, dass du dann noch mal kommst, Peter. Vielleicht auch mal für andere Themen. Ich rede immer gern mit dir. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt die Folge, also heute ist der 30. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Folge wird, die am Freitag rauskommt oder ob was dazwischen kommt. Deswegen weiß ich noch nicht, ob das jetzt die 25. ist oder vielleicht 26. Aber ja, wenn ihr noch andere Ideen oder Fragen zu Städten habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder kommt auf den Discord-Server und fragt da. Peter erreicht ihr da auch. Und dann vielen Dank, dass ihr da wart. Und bye bye.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Sehr gern. Genau. Danke. Tschüss.